Ich finde das einer von den ganz besonders großartigen seelsorgerlichen Texten. Liebe Gemeinde, der Trainer, der muss gar nicht viel machen. Es reicht, dass er ein paar Basketbälle in die Halle aufs Spielfeld rollen lässt und los geht's. Die springenden Bälle wecken Bilder von zielsicheren Dreiern, von schnellen Dribblings, von überraschenden Pässen. Die Spieler stürzen sich auf das Feld und wollen gerne spielen. Und das, bevor der Trainer auch nur ein Wort gesagt hat. Der Trainer könnte natürlich die Bälle auch erstmal im Schrank lassen und eine Ansprache halten. Er könnte sagen, so, wir spielen heute Basketball und ich möchte, dass ihr heute mit ganz besonders viel Engagement spielt. Und dann könnte er auch versprechen, wenn ein Spieler ganz besonders viele Körbe wirft, dann bekommt er dafür auch eine Belohnung. Aber die springenden Bälle bewirken einfach viel mehr als alle motivierenden Worte und Versprechen. So hat uns unser Sportlehrer vor etwa 30 Jahren den Unterschied zwischen primärer und sekundärer Motivation erklärt. Das habe ich verstanden. Primäre Motivation ist die Motivation, die einfach vom Spiel selbst ausgeht. Ich will das, ich habe Lust daran. Wenn der Spieler erstmal eine Belohnung versprochen bekommen muss, dann nennt man das sekundäre Motivation. Und es liegt auf der Hand, sekundäre Motivation, irgendwelche Belohnungen, die könnten nie so wirkungsvoll und so nachhaltig sein wie die Freude am Spiel. Und wenn dann erst noch Bestrafungen nötig sind, dass Spieler sich bewegen, dann weiß man, hier läuft irgendwas vollkommen schief. Ja? Also 30 Liegestütze, weil du dich heute im Spiel nicht genug bewegt hast. Ich habe bei dem Abschnitt aus dem Römerbrief, um den es heute geht, an Kinder gedacht, die voller Begeisterung spielen, einfach weil sie es können und wollen. Sie sind motiviert, da muss sie niemand belohnen, damit sie auf das Feld laufen. Und das wäre ja total irrsinnig, ihnen irgendeine Strafe anzudrohen, wenn sie nicht voller Lust beim Spiel dabei sind. Die Lust geht vom Spiel aus. Ich lese aus Römer 8 die Verse 14 und 15. Ah, da brauche ich wieder die Brille für. Das ist eigenartig, die wird immer kleiner, die Schrift. Denn die sich vom Geist Gottes leiten lassen, sind Kinder Gottes. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, sodass ihr immer noch Furcht haben müsstet, sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen, indem wir rufen, aber Vater. Diese Verse handeln von Begeisterung, von Menschen, die sich voller Lust von Gottes Geist leiten lassen. Diese Verse handeln von Gott, dem Vater, der uns liebt, uns annimmt. Dieses Wort spricht uns als Kinder an, die durch Jesus Christus zu dieser göttlichen Familie hinzugestoßen sind. Gottes Familie ist ein Ort der Geborgenheit und voller Begeisterung. Aber, Vater, welche Bilder hatte Paulus wohl im Kopf, wenn er dieses Wort aussprach oder aufschrieb? Aber, das ist das aramäische Wort für Papa. Ich habe die damaligen Gebräuche und Sitten nicht so vor Augen. Wann sagten Kinder wohl Aber zu ihrem Vater? War es ähnlich wie heute, wenn Papa das Kind zu Bett bringt und Vater und Sohn sich noch einmal um den Hals fallen? Wenn Papa von der Arbeit kommt und die Tochter auf ihn zustürmt und ihn in die Arme schließt? Wenn die Kinder ihrem Papa beim Essen vom Tag erzählen? Wenn sie toben und prustend lachen, Papa, hör auf damit, weil er sie auskitzelt? Papa, wir haben alle unsere verschiedenen eigenen Erinnerungen an unsere Väter. Viele davon handeln von Vertrauen und Geborgenheit, von glücklichen Momenten im Urlaub, von Spiel und Toben, von Kuscheln und von Trost. Wir haben auch alle andere Erfahrungen mit unseren Vätern gemacht. Papa wurde wütend, er erschien uns ungerecht. Wir hätten gerne manchmal mehr Zeit gehabt von ihm und mehr Aufmerksamkeit. Das gab es natürlich auch alles. Und besonders schwer ist es, wenn diese Erinnerungen überwiegen, wenn der Vater die Liebe oft schuldig blieb, wenn er sehr hohe Ansprüche an seine Kinder hatte oder einfach nicht da war. Dann bleibt da ein Loch, das kaum zu füllen ist. In der Bibel, vor allem im Neuen Testament, wird Gott oft Vater genannt. Aber dass Paulus hier das aramäische Wort verwendet, das legt nahe, das geht auf Jesus zurück. Das ist O-Ton. Paulus schreibt seine Briefe auf Griechisch, Jesus hat aramäisch gesprochen. Und wenn Paulus hier Vater dann nochmal extra auf aramäisch nennt, aber dann will er die Erinnerung an Jesus wachhalten. Christus selbst hat das geprägt, dass Menschen Gott Vater nennen können. Er hat seine Jünger gelehrt, auf Gott wie auf einen liebenden Vater zu vertrauen. Sie sollen von ihm lernen, wie man betet. Unser Vater im Himmel, voll Vertrauen. Gott wendet sich Menschen zu, er kümmert sich, ist barmherzig. Er vergibt gerne und nimmt uns mit offenen Armen auf. Mir steht da gleich dieses Bild von dem Vater aus dem Gleichnis vor Augen. Der Vater tritt vor die Tür. In der Ferne sieht er seinen Sohn. Viele Jahre hat er nichts mehr von dem gehört. Der Sohn ist einfach weggegangen, hat das Erbe verprasst. Der Vater könnte wütend auf seinen Sohn sein, enttäuscht. Und der Sohn rechnet auch damit, dass es so ist. Er will ja gar nicht mehr von seinem Vater als Sohn aufgenommen werden. Das hat er überhaupt nicht verdient. Ihm würde es ja reichen, wenn er noch Lohnarbeiter bei seinem Vater sein könnte. Deshalb geht er nach Hause. Aber der Vater rafft seinen Mantel hoch und rennt los seinem Sohn entgegen und schließt ihn in die Arme als seinen Sohn. So ist Gott, sagt Jesus. Er verzeiht und nimmt uns immer gerne mit offenen Armen auf. In der Bibel lesen wir auch vom Zorn Gottes, dass Gott Gleichgültigkeit und Unrecht zur Wut reizt. Wir lesen von Menschen, die fragen, warum und wie lange Gott sich noch verbirgt. Sie schreien Gott entgegen, dass sie ihn nicht verstehen. Und das kennen wir, viele von uns, die meisten vielleicht alle, auch aus unserem eigenen Leben. Und dann können wir diese Worte der Bibel aus dem Psalm, aus dem Buch Hiob, uns zu eigen machen. Ich spüre da eine Spannung. Das geht gar nicht leicht zusammen. Manchmal erscheint Gott fremd und ich frage mich, hört er mich überhaupt? Aber wenn Gott in der Bibel Vater genannt wird, dann ist nie vom Zorn des Vaters die Rede. Da fragt kein Beter, Vater, wo bist du eigentlich? Wie lange verbirgst du dich? Papa, wann kommst du endlich wieder nach Hause? Sondern Gott, der Vater im Himmel, ist da. Der Vater, das ist der zugewandte Gott, Gott, der dich sieht. Gott, der sich kümmert. Gott, der Vater, schaut uns barmherzig und gnädig an. Ich ahne die Frage, warum ist eigentlich immer nur in der Bibel vom Vater die Rede, warum nicht auch von der Mutter? Da müssen wir uns vor Augen halten, dass aus einer Zeit des Patriarchats alles kommt. Da waren die Reihenfolgen geregelt. Mama war immer nur Nummer zwei, höchstens. Ja, wenn nicht noch der große Bruder darüber war. Deshalb konnte Gott nur der Vater sein, sonst wäre er ja nicht der mächtige Gott. Das ist der Kultur der Zeit geschuldet, in der die Bibel geschrieben wurde. Und da gefällt es mir ganz besonders gut, dass die wichtigste Eigenschaft unseres himmlischen Vaters seine Mutterliebe ist. Die Barmherzigkeit. Im Hebräischen leitet sich das Wort Barmherzigkeit, Rechem, von dem Muttermund her. Barmherzigkeit, das ist die Liebe der Mutter zu ihrem Kind, das sie 9 Monate unter ihrem Herzen getragen hat. Sie kann gar nicht anders, als ihr Kind zu lieben. Da ist eine Beziehung entstanden, noch bevor das Kind irgendetwas hätte tun können, um die Liebe der Mutter zu gewinnen. Und auch wenn das Kind dann nach der Geburt vollkommen zerknautscht aussieht, schmierig aussieht, es ist das schönste Kind auf der Welt. Und auch wenn es nur schreit und nicht mal das eigene Zimmer tapezieren kann, die Mutter kann nicht anders, als dieses Kind zu lieben. Das ist die wichtigste Eigenschaft des himmlischen Vaters, seine Mutterliebe. Jesus Christus spricht eine Einladung aus. Ihr könnt Gott Vater nennen. Lernt von mir. Das könnt ihr euch abschauen. Ihr dürft beten. Ihr könnt mit Gott reden. Und ihr könnt, wenn ihr mit ihm redet, ihn liebevoll Vater nennen. Macht euch keine Sorgen, macht Jesus Mut. Das fällt natürlich gar nicht leicht. Sorgen nagen, man kann ja Sorgen nicht einfach abstellen. Aber der Vater kümmert sich. Und mit der Zeit können wir vielleicht erfahren, dass Sorgen ihre Schwere verlieren, wenn das Vertrauen in den Vater im Himmel wächst. Vertraut unserem Vater im Himmel an, was euch Sorgen bereitet. Jesus Christus lädt uns ein, Gott als unseren himmlischen Vater anzusprechen und ihm zu vertrauen. Ja, manchmal verstehen wir Gott nicht und er erscheint uns fern. Und es kommt vor, dass Menschen nicht wissen, wie denkt Gott wohl von mir? Kann er denn überhaupt gute Gedanken über mich haben, wenn schon meine Gedanken über mich selber gar nicht nur gut sind? Ich bin doch manchmal schwach, kann mich selbst manchmal nicht leiden, bin nicht überzeugt von dem, was ich tue und wie ich lebe. Und gerade Menschen, die älter und schwächer werden, sie haben gelernt, dass Gott es schätzt, wenn wir ihm dienen, wenn wir mitarbeiten und wenn wir einen starken Glauben haben. Aber jetzt fehlt die Kraft für den Dienst und leider auch für den starken Glauben. Was denkt Gott über mich? Wenn er jetzt hier im Raum wäre, mit was für einem Gesicht würde er mich anschauen? Oder würde er sich nur still von mir abwenden? Wenn Jesus Christus glaubt, den nimmt Gott als sein Kind an. Er ist unser Vater und wir sind seine Kinder. Das ist nicht abhängig von der Stärke und Größe unseres Glaubens. Und es ist auch nicht abhängig von dem, was wir für Gott tun können und ob uns das gelingt. Denn dann wäre Glaube nicht Glaube, sondern Leistung. Und Leistung ist genau das Gegenteil von Glauben. Wer an Jesus Christus glaubt, der kann auf die Mutterliebe des Vaters zählen und sich darauf verlassen. Der Vater, der wie eine Mutter nicht anders kann, als dich zu lieben. Paulus schreibt das in diesen Versen wie einen Rechtsakt, wie eine Adoption. In den deutschen Übersetzungen heißt es Geist der Kindschaft. Korrekter könnte man übersetzen Geist der Adoption. Gott adoptiert diejenigen, die an Christus glauben, weil er es will, weil er uns liebt, weil er uns gerne als Kinder annimmt. Und das ist dann rechtsverbindlich. Wir sind Gottes Kinder. Ich bin Gottes Kind. Ich ahne, Gott ist da, er sieht mich. Ich verlasse mich auf seine Gnade und seine Barmherzigkeit, denn er ist mein Vater und ich bin sein Kind. Kinder, die es gut haben und die sich sicher fühlen, Kinder, die wissen, dass sie bei ihren Eltern gut aufgehoben sind, die spielen. Die können sich voller Begeisterung ins Spiel verlieren. Um sie herum gibt es überhaupt nichts anderes, keine Zeit. Sie machen sich um nichts Sorgen. Es gibt nur das Spiel. Voller Begeisterung tun sie das, wozu sie Lust haben. Und jetzt komme ich wieder zu der primären Motivation vom Anfang zurück. Kinder brauchen natürlich keine Aufforderung, um zu spielen. Sie tun es, weil sie es wollen. Stellt euch mal vor, Eltern würden sagen, so, wenn du heute schön spielst, dann kriegst du auch nachher ein Eis. Okay? Wäre natürlich vollkommener Quatsch. Ich glaube, dass Menschen lieben wollen. Ich glaube, dass Menschen ein gutes Miteinander suchen. Wir wissen doch, wie gut und wichtig es ist, ein Auge aufeinander zu haben. Nicht misstrauisch zu gucken, dass der andere auch ja nicht zu viel vom Kuchen nimmt. Menschen sehen sich nach einer vertrauensvollen Gemeinschaft, nach Solidarität, danach dazu zu gehören und etwas beitragen zu können. Wir wollen das. Kinder, die sich bei ihren Eltern gut aufgehoben fühlen, können sich ins Spiel verlieren. Menschen, die sich bei Gott, dem Vater im Himmel, angenommen und gut aufgehoben fühlen, lieben. Die Lust am Spiel lockt, Menschen Hoffnung zu schenken, ihnen ein Strahlen auf das Gesicht zu zaubern, Halt zu geben, Mut zu machen, das lockt. Das macht doch Freude. Ich wundere mich, wenn Menschen auf andere Menschen einen geistlichen Druck ausüben, wenn Menschen anderen ein schlechtes Gewissen machen, damit sie sich verhalten, wie Gott es ihrer Meinung nach von ihnen will. Da wird Druck ausgeübt, die Furcht vor Gott, dem Richter geschürt. Ist das denn nötig? Es ist mir so wichtig, dass wir das nicht tun. Gottes guter Geist ist kein Geist der Knechtschaft. Sklaven müssen vor ihren Herren Angst haben. Nur so funktioniert Knechtschaft, weil Knechtschaft unnatürlich ist. Knechtschaft ist nicht richtig und sie kann nicht anders funktionieren, denn Knechtschaft schöpft ihre Motivation natürlich nicht aus der Liebe. Darum müssen Knechte belohnt oder bestraft werden. Gottes Geist ist kein Geist der Knechtschaft. Und ich werde skeptisch, wenn Menschen anderen Menschen vorschreiben wollen, wie sie ihr Leben zu leben haben. Gottes Geist ist der Geist, in dem Gott uns als seine Kinder annimmt. Aus Barmherzigkeit. Weil er uns liebt. Sein Geist lebt in uns und leitet uns. Er treibt uns an, dass wir lieben, weil wir es wollen, weil der Geist uns dazu antreibt. Primäre Motivation ist nachhaltiger als sekundäre Motivation. Auf die Dauer kann ein Mensch nicht fröhlich Gutes tun, wenn er es aus Furcht vor Gericht und Strafe tut. Ich habe als Pastor so oft mit Menschen zu tun, die überglücklich sind, wenn sie andere glücklich gemacht haben. Wenn sie Menschen in aussichtsloser Situation Mut gemacht haben. Wenn sie anderen etwas geben konnten von ihrer Zeit, von ihrer Aufmerksamkeit, obwohl sie selber dachten, ich habe gar nichts zu geben. Und sie merken, doch, habe ich. Ich kann anderen etwas geben. Mir hat mal jemand erzählt, dass er gerne großzügig spendet. Nicht, um mich zu beeindrucken, sondern er hat sich die Seele freigeredet. Er liebt dieses Gefühl der Freiheit. Er kann geben, er ist nicht an sein Geld gebunden. Großzügig kann er etwas abgeben, damit mit diesem Geld etwas Sinnvolles getan wird. Und diese Menschen tun das nicht, weil sie sich davon Lohn versprechen oder weil sie ihre schlechten Taten irgendwie mit guten Taten aufwiegen wollen, um im Gericht zu bestehen. Sie tun das, weil es sie selbst glücklich macht, weil Gottes Geist sie leitet. Und da spüre ich diese spielerische Leichtigkeit wieder bei den Spielern, die begeistert auf das Feld rennen, sobald man Bälle in die Halle wirft. Hast du Lust, Gottes Kind zu sein? Möchtest du das? Dann schenk Jesus Christus dein Vertrauen. Er hat alles getan, was es braucht, dass wir Gott unseren Vater nennen können. Er hat sein Leben gegeben und daran können wir erahnen, wie leidenschaftlich uns Jesus Christus und der Vater im Himmel lieben. Es ist schön, wenn Familien miteinander gerne essen. Man kann erzählen, man lacht miteinander, Familienmahlzeiten sind etwas ganz Besonderes. Und wenn Familien gerne miteinander essen, dann spüren das auch die Gäste. Jesus Christus lädt uns gleich an seinen Tisch ein. Viele von uns fühlen sich schon lange nicht mehr wie Gäste. Wir sind Gottes Kinder, wir kennen es, wie gut es tut, an seinen Tisch zu kommen. Einige kommen auch als Gäste an den Tisch. Mal ausprobieren, wie das ist. Vielleicht hast du schon einige Male als Gast mitgefeiert und du merkst, es ist gut bei Christus. Wenn unsere Kinder Freundinnen und Freunde mit zum Essen bringen, dann freue ich mich richtig, wenn sie sich wohlfühlen und gerne kommen. Adoptieren würde ich sie trotzdem nicht. Das wäre eigenartig. Ich glaube, auch die Eltern hätten was dagegen und ich hatte auch noch nicht den Eindruck, dass irgendwelche Kinder das gerne gehabt hätten. Das ist hier anders. Am Tisch Christi spürst du vielleicht, dass du nicht mehr Gast sein willst. Du willst dazugehören, zu dieser Familie. Dann sag das Christus bei diesem Abendmahl. Sag ihm, dass du seine Schwester, sein Bruder sein möchtest. Sag Gott, dass du gerne sein Kind sein möchtest. Er nimmt dich gerne an. Amen.